ARD.
Mit der Machtübernahme der Taliban, die ja sozusagen die Opiatproduktion da massivst eingeschränkt haben, war eben die Annahme, was sich jetzt auch in Teilen bestätigt, dass damit die Heroinversorgung weltweit deutlich einbricht. Und natürlich ist das dann Nischen, die gefüllt werden, zum Beispiel mit synthetischen Opioiden wie Fentanyl. In England ist es auch so, dass Fentanylfälle schon beginnen zuzunehmen. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo die Folgen dann auch in Europa deutlich werden könnten.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie wurden entwickelt, um schlimme Schmerzen von Patienten zu lindern. Ihr Missbrauch hat aber allein in den USA schon hunderttausende Menschen das Leben gekostet. Ich spreche von Opioiden, wie zum Beispiel Fentanyl. Um die geht es heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio mit Anna Korwis. Schönen guten Tag. Die verheerende Opioidkrise in den USA hat spezifische regionale Ursachen. Und doch mehren sich auch hierzulande Meldungen, dass der Missbrauch von Wirkstoffen wie eben Fentanyl oder auch Tilidin zunimmt. Längst nicht in dem Ausmaß wie bei dem großen Teich, aber doch so, dass Experten mahnen, die Entwicklung genau zu beobachten. Zu ihnen gehört mein heutiger Gast, Lukas Rödiger. Er ist Arzt, angehender Psychiater, er arbeitet in der Suchtambulanz der Charité am Campus Mitte und forscht in der Arbeitsgruppe Recreational Drugs, also zu Freizeitdrogen. Lukas Rödiger, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Nehmen Sie uns doch erstmal mit an Ihren Arbeitsplatz. Sie arbeiten einerseits in der psychiatrischen Rettungsstelle der Charité, behandeln da Drogenkonsumenten mit einer akuten Überdosierung und Sie arbeiten in der Suchtambulanz an so einem ganz gewöhnlichen Arbeitstag. Was ist da los bei Ihnen?
Hauptsächliche Tätigkeit ist bei mir an der Ambulanz, wo ich eben ja wie eine große psychiatrische Praxis an die Klinik angegliedert Patientinnen behandle. In der Rettungsstelle, das ist im Rahmen der Tagesversorgung, aber auch in Nachtdiensten sehe ich eben Patientinnen eher mit akuten Fragestellungen und Intoxikationen, wie sie es angerissen haben, und in der Ambulanz eher längerfristige Themen.
Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Also wer kommt da so? Wie viele kommen da? In welchen Zuständen? Ist da eine ständige Lautstärke, ein Dröhnen, oder geht es eher ganz ruhig zu?
Genau, das, was Sie beschreiben, das passt zu der Rettungsstelle. Da ist ziemlich viel los. Hektik, Chaos, Unruhe, Dynamik, immer wieder auch psychiatrisch mit Polizeieinsätzen. Und bei der Klientel, die wir jetzt heute besprechen, eben dann opiatabhängige Personen, teilweise mit Intoxikation, teilweise mit Entzugssyndrom, teilweise auch mit Komplikationen, die damit im Zusammenhang stehen.
Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, am häufigsten haben Sie es tatsächlich mit der Volksdroge Alkohol nach wie vor zu tun,
ja.
Aber eben auch mit Opioidkonsumenten. Da müssen wir ja erstmal unterscheiden in die natürliche Opiate genommen haben und die synthetische.
Das ist eine Möglichkeit zu unterscheiden. Genau, man könnte jetzt auch unterscheiden, gibt es sozusagen den illegalen, illegalisierten Bereich oder eben ärztlich verschriebene Opiate oder Opiatanalgetika. Heroin als klassische Substanz ist das, was wir immer noch mit am häufigsten sehen, aber eben zunehmend auch dann synthetische oder vollsynthetische Opioide, wie zum Beispiel Fentanyl.
Wie oft kommt denn das so vor, mit den synthetischen vor allem?
Das ist schwierig zu sagen, weil wir in der Rettungsstelle nicht standardmäßig jetzt auf die verschiedenen Opiate testen. Also wir differenzieren da nicht zwischen Heroin und Fentanyl, sondern wir testen auf Opiatintoxikation. Das reicht für uns erstmal aus, weil in der klinischen Versorgung da die jetzt keine so großen Unterschiede machen.
Natürlich, also die wirken auch ähnlich, diese Patienten?
Die wirken ähnlich.
Sind die eher so lethargisch dann?
Das kommt drauf an, welche Dosis die Personen haben. Die meisten zielen eher einen Bereich an, wo sie eine Wirkung haben, aber jetzt nicht tief sediert sind. Aber das ist natürlich schwierig, weil im illegalen Bereich sind die Dosierungen eben nicht ausgewiesen. Und natürlich kommen die Menschen dann in Überdosierung vor allem zu uns. Da sind sie dann schläfrig, sediert, bis komatös oder irgendwann dann auch tot. Genau.
Jetzt sind ja diese synthetischen Opioide eigentlich verschreibungspflichtig. Also man braucht ein Rezept. Ja. Wer landet dann bei Ihnen? Sind das Schmerzpatienten, bei denen aus der Therapie dann eine Sucht geworden ist? Oder sind das Leute, die auf dem Schwarzmarkt rangekommen sind und das als Freizeitdroge nutzen?
Das ist unterschiedlich. Wenn ich nochmal bei der Rettungsstelle bleibe, dann sind es eben vor allem Menschen, die illegale Opiate konsumieren, teilweise aber auch, die dann substituiert sind, die in eine Notlage gekommen sind und aus irgendwelchen Gründen gerade nicht an ihr Substitut rankommen. In der Ambulanz ist es, wie Sie gesagt haben, eher Menschen, die das irgendwann mal ärztlich verschrieben bekommen haben oder immer noch ärztlich verschrieben bekommen, aber eben merken, dass sie zusätzliche Abhängigkeitsproblematik mit den Opiaten entwickelt haben und das zunehmend auch missbräuchlich einsetzen.
Gucken wir uns mal Substanzen an, die in dem Zusammenhang mit synthetischen Opioiden oft genannt werden. In den USA hat ja das bereits erwähnte Fentanyl diesen verheerenden Siegeszug übers Land erlebt. Was ist das für ein Stoff? Wie wirkt der? Was macht der im Körper?
Fentanyl ist ein Opioid, das heißt ein künstlich hergestelltes Opiat in Abgrenzung zum Beispiel Heroin, was auf Morphin basiert. Und Fentanyl ist sehr, sehr potent, ungefähr 50 Mal bis 100 Mal so potent wie Heroin.
50 Mal stärker?
Genau. Stärker heißt, so geringere Dosis hat den gleichen Effekt und wirkt ähnlich, also arbeitet im körpereigenen endogenen Opiatsystem und hat da eben eine sedierende, schmerzstillende, beruhigende Wirkung, aber eben auch eine angstlösende, entspannende Wirkung. Und das ist eben dann der Unterschied. Ja, wenn ich sozusagen zur Schmerzmedikation einsetze, dann habe ich den schmerzstillenden Effekt, aber es hat eben auch psychische Effekte. Das ist dann eben das, was Menschen auch in den Missbrauch bringt. Und jetzt sind die Wirkungen unterschiedlich. Also Heroin wird subjektiv von Konsumenten anders beschrieben als Fentanyl.
Inwiefern?
Heroin hat was Warmes, Liebevolles, Angstlösendes, ja. Und Fentanyl wird da eher als kälter, härter beschrieben.
Aber hat den Vorteil, dass es günstiger ist.
Günstiger nicht zwangsläufig, aber ich glaube, die Konsumenten haben jetzt kein Interesse, Fentanyl zu konsumieren. Ich glaube, die würden eher bei dem Original, wenn man es so nennen möchte, bleiben. Aber Fentanyl ist natürlich leichter zu schmuggeln. Das sind viel geringere Mengen, für den gleichen Effekt brauche ich. Und das ist, glaube ich, eher sozusagen der illegale Bereich, die Kartelle, die eben dann mit Drogenhandel Geld machen, die ein Interesse an Fentanyl haben, warum dieser Wechsel stattfindet.
Es war ja ursprünglich eigentlich nur gedacht als Verschreibungsmittel sozusagen für Patienten mit Krebs im Endstadium. Aber dieser Bereich, wo das dann verschrieben werden durfte, wurde auch in Deutschland stark erweitert.
Genau, also Fentanyl ist ein hochpotentes Opiat, kommt eben aus der Narkosemedizin ursprünglich, aber auch eben bei Tumorschmerzen, palliatives Setting wird es gerne verwendet. Es gibt es eben aber auch in Pflasterzubereitung und das ist insofern praktisch, dass Menschen das dann einmal am Tag sich aufkleben müssen und dann einen konstanten Wirkspiegel haben. Und das ist das, wo Fentanyl hauptsächlich verwendet wird und das, was Sie ansprechen, ist richtig. 2018 gab es nochmal eine Veränderung der Verschreibungspraxis, dass eben auch bei Arthrose oder muskuloskeletalen Erkrankungen zunehmend Opiate auch verschrieben worden sind. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir eine gewisse Zunahme der Verschreibung von Opiaten beobachten konnten.
Mhm. Gucken wir mal eine etwas andere Ecke an Stoffen. Gucken wir uns mal Tilidin und Tramadol genauer an. Das sind zwar auch verschreibungspflichtige Schmerzmittel, aber die sind ein bisschen niedriger dosiert, ein bisschen schwächer in der Wirkung.
Genau, es sind niedrigpotentere Opiate, die, wenn man das Schmerzschema WHO-Stufenschema nimmt, auch eher früher eingesetzt werden und damit eben noch breiter, auch kurzzeitiger nach, keine Ahnung, Operationen oder wenn ich jetzt irgendwelche Verletzungen hatte, dann eben für 1-2 Wochen verwendet werden können.
Gerade Tilidin wird ja nachgesagt, dass es auch so eine abstumpfende Wirkung hat. Ne? Man spürt keinen Schmerz mehr.
Ja, da sind Opiate alle ähnlich, aber das ist das, was Tilidin auch zugeschrieben wird, wo Menschen gesagt wurde, dann verwenden die irgendwie, um sich bei kriminellen Aktivitäten irgendwie rücksichtsloser, stumpfer zu machen. Das sind so
Hooligans
Sachen, die ich gelesen
auch, ne?
Ja, genau. Es ist halt einfach, glaube ich, einfach verfügbar. Also Tilidin, Tramadol bekommt man eben relativ einfach.
Kann man dann auch sagen, dass das unterschiedliche Konsumenten anspricht? Also Fentanyl eher die in Anführungsstrichen klassischen Junkies, die eben nicht so an Heroin rangekommen sind oder Schmerzpatienten, bei denen eine Abhängigkeit entstanden ist und Tilidin eher so eine Freizeitdroge?
Also Fentanyl ist eben eher als Strecksubstanz verwendet oder es gibt auch einen Shift von Heroin zu Fentanyl und das ist dann eher was bei schwerst opiatabhängigen intravenöser Konsum Anwendung findet und Tramadol, Fentanyl als leichter verfügbare Opiate ist vielleicht auch etwas, was eher so als Probierkonsum oder auch im Freizeitkonsum verwendet wird, wo eben noch keine manifeste Abhängigkeit besteht.
Wie schnell machen denn diese Stoffe eigentlich abhängig?
Da muss man unterscheiden. Also es gibt einmal so die sogenannte psychische Abhängigkeit und einmal die körperliche Abhängigkeit. Psychische Abhängigkeit kann sehr, sehr schnell gehen, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Das kann zum Beispiel schwerste traumatisierende Erfahrungen sein, wo Opiate eben subjektiv sehr gut helfen. Da kann ich schon sehr, sehr schnell eine psychische Abhängigkeit entwickeln. Körperliche Abhängigkeit dauert länger, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber man kann davon ausgehen, wenn man 2 Wochen lang Opiate täglich konsumiert, dass dann eine körperliche Abhängigkeit da ist.
Was kann denn bei Missbrauch in Form von einer Überdosierung bei solchen Opioiden passieren? Welche Gefahren stecken hinter dem Konsum?
Ja, je nach Dosis ist es so, dass Opiate irgendwann das Atemzentrum lähmen und dann der Atemantrieb abnimmt und die Atemmuskulatur gelähmt wird, also man erstickt im Prinzip. Opiate selbst sind da relativ sicher. Schwierig wird es dann, wenn andere sedierende Substanzen mit dazukommen, Benzodiazepine, Alkohol und so weiter.
Mischkonsum.
Mischkonsum, genau. Das ist immer das, was dann gefährlich wird. Oder eben, wenn die Person, keine Ahnung, Heroin gewöhnt ist und irgendwie eine Idee hat, wie stark das bei ihr wirkt und dann es aber sozusagen gestreckt ist mit zum Beispiel Fentanyl und dann die Dosis deutlich höher ist. Oder wenn eine Person einen Entzug gemacht hat und dann nach dem Entzug im Sinne eines Rückfalls mit der vorherigen Dosierung wieder einsteigt, dann ist es auch zu hoch, weil der Körper sich ja entwöhnt hat und dann dann wird es auch gefährlich.
Also was erleben Sie da bei sich in der Rettungsstelle zum Beispiel am häufigsten? Leute mit akuter Atemnot?
Die kommen dann schon bei uns in der Rettungsstelle meistens stabilisiert an. Das ist ja ein Notarzteinsatz, der dann ausgelöst wird. Die würden dann Naloxon geben. Das ist ein Opiat-Antagonist. Der macht sozusagen die Rezeptoren wieder frei und dann werden die Leute auch sehr abrupt wieder wach und dann auch sofort entzügig. Das heißt, in der Rettungsstelle kommen die dann meistens schon in einem stabilisierten Zustand an. Wir haben aber immer wieder natürlich Mischintoxikation, wo einfach noch nicht klar ist, was im Körper alles da aktiv ist. Und die stabilisieren wir dann in der Rettungsstelle oder auf Intensivstationen.
Gucken wir uns mal an, wie sich der Konsum so zahlenmäßig entwickelt. Bei Tilidin und anderen von diesen leichteren Opioiden ist ziemlich klar, dass bei Jugendlichen zumindest der Konsum in Deutschland in der Tendenz angestiegen ist. Liegt das daran, dass Tilidin auch in der Popkultur, also zum Beispiel im Deutschrap, phasenweise ziemlich gehypt wurde?
Genau, also wir hatten es schon kurz angesprochen, die Verschreibungspraxis hat sich ein Stück weit geändert, aber es ist richtig, was Sie sagen, dass bei Jugendlichen die Verschreibung deutlich zugenommen hat und ich glaube, es ist jetzt nicht anzunehmen, dass die plötzlich alle Rückenschmerzen überproportional häufig entwickelt haben, sondern es gibt das Phänomen, was Sie beschreiben, dass in der Popkultur verschiedene Substanzen, Tilidin zum Beispiel, präsenter geworden sind. In den USA ist da Codein, Hustensaft, auch ein Opiat, also Lean, ein sehr bekanntes Phänomen und das ist sicherlich ein Aspekt, der Jugendliche dazu bringt, sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und dann eben vielleicht auch ein Interesse zu entwickeln, das auszuprobieren, kennenzulernen und gleichzeitig jetzt über zum Beispiel Telegram-Chatgruppen, Darknet, die Verfügbarkeit für Opiate abseits des etablierten illegalen Marktes eben zunimmt, ja, und dann Jugendliche damit in Kontakt kommen können und das ausprobieren können.
Also meinen Sie, dass die Verschreibungszahlen so hochgegangen sind, weil das Interesse auch durch popkulturelle Sachen gestiegen ist oder dass einfach auch die Ausweitung der Anwendungsbereiche zusätzlich auch wirklich den...
Genau, das sind zwei Prozesse, die parallel laufen. Wenn die Verschreibungspraxis zunimmt, dann kommen mehr Menschen damit in Kontakt, dann kann man das auch mal an jemand anderen abgeben oder man findet eben ein Interesse und nimmt das weiter. Oder wenn, natürlich wird es auch Personen geben, die mit dem Interesse zur Ärztin gehen, ein Opiat verschrieben zu bekommen, auch wenn sie es nicht bräuchten. Ja, das ist sicherlich so.
Ja, Sie hören die Wissenswerte im rbb24 Inforadio. Heute mit Lukas Rödiger. Er arbeitet in der Suchtambulanz der Charité und forscht in der Arbeitsgruppe Recreational Drugs zu Freizeitdrogen. Bei Fentanyl ist das Bild ein bisschen widersprüchlicher oder ein bisschen unklarer. Es ist schwierig, Zahlen zu finden über den Konsum. Ich habe eine gefunden, dass zwischen 2020 und 2023 hier in Deutschland man von 260 Fentanyl-Toten ausgeht. In der Praxis, in Beratungsstellen, die berichten schon, dass immer wieder Fentanyl-Konsumenten bei ihnen ankommen. Es gibt auch Selbstversuche von Reportern im Frankfurter Bahnhofsviertel, die ganz leicht an Fentanyl drangekommen sind. Aber insgesamt scheint das hierzulande noch auf recht niedrigem Niveau stattzufinden. Das andere Extrem dann eben in den USA, wir hatten es schon angesprochen, da sind zeitweilig in einem Jahr mehr als 100.000 Menschen an Fentanyl-Missbrauch gestorben. Warum sind wir davon bisher eigentlich verschont worden in Deutschland? Also was ist der Unterschied, warum das hier nicht so grassieren konnte?
Ja, das ist ein hochkomplexes System, was wir da betrachten müssen. Da gibt es ja ganz verschiedene Faktoren, die da Einfluss halten. Was schon so ist, dass wir in Deutschland eine relativ vorsichtige Verschreibungspraxis haben. Also dass Ärzte, Ärztinnen, wenn sie eben Opiate verschreiben, Menschen aufklären und da sozusagen das Risiko, dann in eine Abhängigkeit zu geraten, geringer ist. Gleichzeitig haben wir gute Versorgungsstrukturen, also Beratungsstellen, Aufklärung, Prävention, auch Suchtberatungsstellen. Substitutionspraxen ist in Deutschland oder auch in Europa im Vergleich zu den USA relativ gut ausgebaut. Auch unsere Krankenkassenversorgung ist im Vergleich zu den USA besser. In den USA gab es eben mit Oxycontin den Trend, dass sozusagen Opiate sehr, sehr breit beworben, verschrieben worden sind, als sehr sicher propagiert worden sind.
Also da hat die Pharmaindustrie auch eine eher unrühmliche Rolle gespielt.
Ganz richtig, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und da gab es dann einen großen Shift in den illegalen Bereich eben, weil die Leute abhängig geworden sind und dann aber die Verschreibung zurückgefahren worden ist. Und in Deutschland sind wir da eben noch, oder in Europa stehen wir da noch anders da. Gleichzeitig sind natürlich Faktoren wie Gesundheitssystem, Krankenkasse, aber auch allgemeine Armut, sind Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. Und was auch so ist, ist, dass mit der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan die Heroinproduktion eingebrochen ist. Das scheint vor allem die USA zu betreffen. Stand jetzt, da ist in Europa die Versorgung noch relativ stabil. Und natürlich ist das dann Nischen, die gefüllt werden, zum Beispiel mit synthetischen Opioiden, wie wir es besprochen haben, Fentanyl.
Genau, da gucken wir uns das gleich auch nochmal genauer an. In den USA ist es ja auch so, das ist ja auch etwas, was den Präsidenten gerade sehr erzürnt, weswegen er auch gegenüber Mexiko eine recht strikte Zollpolitik einführen will. Da kommt das Fentanyl, was auf dem Markt ist, aus China und wird dann über mexikanische Drogenkartelle in die USA gespült. Ja. Also es sind auch andere Lieferwege, die einfach die USA betreffen, aber uns hierzulande bis dato nicht.
Ja, genau. Also das, was Sie richtig beschreiben, Fentanyl scheint vor allem aus Mexiko zu kommen. Da wird auch ein Großteil an den Grenzen zurückgehalten, aber die Erfahrung zeigt einfach, das funktioniert nicht durchgreifend. Es werden immer wieder neue Wege gefunden. Und ein anderer Aspekt, den wir jetzt noch nicht angerissen haben, ist ja die Weiterentwicklung auch von Fentanyl. Auch da gibt es Tendenz, dass noch potentere Opiate entwickelt werden, die dann irgendwann in so kleinen Dosierungen geschmuggelt werden können, dass es immer schwieriger wird, die auch aufzuhalten oder zu entdecken.
Mhm. Bei Fentanyl ist, glaube ich, so 2 Gramm sind schon eine tödliche Dosis, ne?
2 Milligramm.
Oh, 2 Milligramm. Okay. Ich habe mir jetzt mal den europäischen Drogenbericht 2024 angeschaut. Da wird schon verzeichnet, dass es anscheinend ein wachsendes Opioidproblem in Europa gibt. Also die Experten warnen in dem Bericht davor. Auch in der EU sei in den letzten 10 Jahren die Verwendung verschreibungspflichtiger Opioide stetig angestiegen. Und immer wieder findet man auch eben in der Zeitung mal so Meldungen, dass solche Fälle hier in Berlin oder auch in Brandenburg bekannt geworden sind. Was beobachten Sie denn bei sich in der Praxis?
Ja, wir haben jetzt keine besonders standardisierte Erhebung von Todesfällen oder auch was dann die Intoxikationen sind. Soweit ich weiß, ist es jetzt in Berlin noch nicht so, dass wir irgendwie jetzt gehäuft oder eine besondere Zahl Fentanyl-Problem haben oder Todesfälle, die ganz explizit mit Fentanyl in Verbindung gebracht werden konnten.
Welche Rolle spielt es denn hierzulande bisher, wenn es um Beikonsum oder um Einmischungen und Verunreinigungen von Stoffen geht? An die Charité angedockt ist ja auch das Drug-Checking hier in Berlin. Das ist auch ursprünglich mal aus einem Projekt ihrer Arbeitsgruppe, der Forschungsgruppe Recreational Drugs, hervorgegangen. Da sind schon 45% der getesteten Substanzen, die da verkauft werden, verunreinigt. Mhm. Inwiefern spielen da Opioide wie Fentanyl eine Rolle?
In dem Bereich relativ wenig, weil das, was im Drug-Checking getestet wird, sind ja vor allem Partydrogen. Da gehören jetzt Opiate klassischerweise nicht dazu. Soweit ich weiß, ist da jetzt auch Fentanyl kein großes Problem. Was aber in dem Kontext ein Problem sein kann, ist natürlich, dass Fentanyl, wie Sie gesagt haben, in China zum Beispiel produziert wird und sicherlich in den Laboren dort auch andere Substanzen, wie zum Beispiel Ketamin, produziert werden, die dann als Partydroge verwendet werden können und es dann natürlich sozusagen Kontamination geben kann. Ja? Also dass auch Fentanyl in anderen Substanzen landet, wo es eigentlich nicht rein sollte und dann dadurch gefährlich werden kann. Das ist was passieren kann und was auch immer wieder vereinzelt auftritt.
Hm. Sie haben schon angedeutet, es gibt Entwicklungen, die Lage hierzulande oder in ganz Europa auch verändern könnten. Stichwort Afghanistan, Stichwort Anbau von oder Produktion von Opium. Was ist diese Entwicklung, die Sie da auch mit Sorge beobachten?
Ja, das ist was vor einigen Jahren schon postuliert wurde, eben mit der Machtübernahme der Taliban, die ja sozusagen die Opiatproduktion da massivst eingeschränkt haben. Und da war eben die Annahme, was sich jetzt auch in Teilen bestätigt, dass damit die Heroinversorgung weltweit deutlich einbricht und dann eben anzunehmen ist, dass andere Opiate diese Lücke füllen. Das ist mit ein Faktor in den USA. Jetzt ist es so, dass andere Länder, zum Beispiel Myanmar, da ein Stück weit die Produktion mit Heroin ausgleichen oder das übernehmen. Auch in Südamerika gibt es da vereinzelte Produktionen. Aber es scheint noch nicht so zu sein, dass das eben in Europa durchschlagend angekommen ist, was einerseits daran liegt, dass wahrscheinlich immer noch Restbestände in Afghanistan, aber eben auch in Europa vorhanden sind, die noch abgebaut werden. Aber diese Befürchtung besteht weiterhin, dass das eben sich weiterentwickelt. In England ist es auch so, dass Fentanylfälle schon beginnen zuzunehmen.
Ich habe gelesen, Ende 2023 war die Produktion von Opium schon um 95% zurückgegangen. Genau. Also fast komplett letztlich.
Genau. Und man erwartet jetzt sozusagen Ende 24, Anfang 25. Also wir sind jetzt in dem Bereich, wo die Folgen dann auch in Europa deutlich werden könnten.
Also weniger Angebot, steigende Preise könnte den synthetischen Opioiden einen Weg bahnen.
Genau.
Großbritannien meldet seit Juni 2023 bis Ende 2024 mehr als 400 Todesfälle durch den Konsum synthetischer Opioide. Also einen deutlichen Anstieg, den zumindest Großbritannien jetzt schon sieht. Und das BKA, also das Bundeskriminalamt, verzeichnet auch für Deutschland zunehmend Fälle von schweren Vergiftungen oder Todesfälle durch solche Opioide. Die Lage wird aber auch insgesamt unübersichtlicher, oder? Es kommen ja immer wieder neue synthetische Opioide auf den europäischen Drogenmarkt. Wie schwer ist es dann überhaupt noch nachzuvollziehen? Was ist da unterwegs?
Genau, das ist das, was Sie beschreiben, ist richtig. Neue psychoaktive Substanzen, das ist das Stichwort. Es werden immer wieder in allen Bereichen Substanzen entwickelt und verschiedene Gründe. Einmal, um rechtliche Regularien da zu umgehen, andererseits aber auch, um hochpotentere Substanzen zum Beispiel zu entwickeln, um dann die leichter schmuggeln zu können. Das passiert auch bei Opiaten. Da sind in den letzten Jahren immer wieder neue Substanzen dazugekommen, die eben noch potenter sind als Fentanyl. Und da gibt es jetzt verschiedene Mechanismen, wie man das beobachten kann. Also natürlich gibt es in Europa vernetzte Strukturen, die welche Substanzen werden beschlagnahmt, feststellen und das untereinander austauschen. Andere Möglichkeiten sind Abwasseranalysen, eben zu gucken, was für Substanzen landen im Abwasser. Da kann man dann sozusagen nach Städten gucken, was sind da Hotspots und was entwickeln sich da für Dynamiken. Und eben, was Sie eben schon angesprochen hatten, Drug-Checking als Möglichkeit, um wirklich auch vor Ort zu gucken, was kommt da neu dazu. Und diese Netzwerkstrukturen helfen dann eben zu verstehen, was sind da Dynamiken, die dazukommen und sich dann darauf vorzubereiten.
Es gibt so ein EU-Frühwarnsystem. Ja. Die haben gemeldet, zwischen 2009 und 2022 seien insgesamt 74 neue Opioide auf den europäischen Drogenmarkt aufgetaucht. 2023 sind 7 neue auch dazugekommen. Ja. Davon waren 6 die sogenannten Nitazene.
Nitazene, richtig.
Diese Nitazene, die da immer häufiger auftauchen in den diversen Berichten, wie wirken die? Also wie stark sind die? Fentanyl war ja schon so wahnsinnig stark.
Genau, das ist, im Prinzip sind das auch Opiate, die, weil das der Konsument ja abfragt, immer sehr, sehr ähnlich wirken, aber eben potenter sind. Ja? Und ich glaube, da ist es dann bis zu 200 Mal so potent wie Morphin, das immer sozusagen als Vergleichssubstanz hergezogen wird. Also genau den Trend, den wir schon beschrieben hatten, höhere Potenz und damit geringere Volumina, die transportiert, die geschmuggelt werden müssen.
Das sind aber dann eigens in Chemielaboren, eigens dafür hergestellte Produkte, oder sind das zum Teil auch noch Substanzen, die aus der Pharmaindustrie sozusagen mal ursprünglich für den medizinischen Bereich entwickelt wurden?
Das wird ein fließender Übergang sein. Es gibt viele Substanzen, die irgendwann mal entwickelt worden sind, die aber nicht in den Markt gekommen sind, aus verschiedensten Gründen, die dann eben wieder aufgegriffen werden. Es werden aber auch komplette Substanzen neu entwickelt. Und natürlich kann ich, also Heroin, da brauche ich, das ist eine Pflanze, ja, da brauche ich Mohn, da brauche ich Anbauflächen für, aber vollsynthetische Opiate kann ich natürlich irgendwo auch in Laboren synthetisieren. Die kann ich wahrscheinlich auch in Deutschland, in Europa dann irgendwo herstellen. Und damit habe ich einfach diese ganzen Transportherausforderungen nicht mehr. Also deswegen kann es sinnvoll sein, diese Substanzen zu entwickeln aus Sicht der illegalen Produktion.
Wie gut können denn dann die EU-Frühwarnsysteme überhaupt sein oder wie verlässlich? Wie gut kann man wissen, dass man die Lage wirklich noch überblickt?
Ja, also das ist ja, das wird versucht und das gelingt auch. Also ich habe verschiedene Zahlen gesehen, dass an der Grenze zu Mexiko 70, teilweise 90% abgefangen werden, aber das reicht eben nicht aus. Es kommen immer noch Substanzen ins Land und auch bei Kokain ist es ja so, dass das versucht wird, aber es de facto in den letzten 30, 50, 70 Jahren nicht gelingt, da umfassende Erfolge zu verzielen. Deswegen ist es aus der Perspektive der Medizin immer sinnvoll, auch in Prävention zu gehen, in therapeutische Versorgung zu gehen, in den konsumassoziierten Risiken zu verhindern. Ja, das ist die Perspektive, die wir meistens einnehmen.
Ja, was bedeutet das denn für die Konsumenten, wenn da Präparate oder Wirkstoffe auf den Markt kommen, die 200 Mal potenter sind als Morphine zum Beispiel? Das ist ja von der Dosierung kaum mehr darstellbar.
Genau, das ist das Problem, was Sie beschreiben. Also was dann das bedeutet, ist ja, dass sozusagen die Substanzen mit anderen Sachen noch mehr gestreckt werden müssen, beziehungsweise runterverdünnt werden müssen, weil ich kann in diesem Mikrogrammbereich kann ich als Endkonsument das nicht dosieren. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, mehr oder weniger, dass die versorgenden Strukturen das irgendwie sinnvoll, in Anführungsstrichen, vorbereiten. Und da sind natürlich Streckstoffe dann mit drin, Verunreinigungen und so weiter. Und das ist das Problem, was wir mit Opiaten haben. Die sind per se, verwenden sie als Medikamente, gar nicht so gefährlich. Ja? Aber das Problem sind dann eben die Verunreinigungen, die Streckmittel. Das sind dann häufig das, was die Gefahren ausmacht, auch die Folgeschäden, insbesondere beim intravenösen Konsum. Da sind Verunreinigungen natürlich dann hochproblematisch und eben die Schwierigkeit in der Dosierung. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir unter anderem dann eine Zunahme an Überdosierung sehen, weil da natürlich einfach kleinere Fehler schon große Folgen haben können.
Wie gehen Sie damit dann bei sich in der Arbeit um?
Das ist gar nicht so sehr bei uns im Krankenhaus, weil das ist vielmehr Strukturen, die früher greifen. Also was in den USA zum Beispiel machen, ist, dass Naloxon, ein Gegenmittel, einfach breiter verfügbar ist, ja, dass jeder Rettungswagen das mit dabei hat.
Das, was eben unmittelbar die Wirkung dieser Opioide unterbricht.
Genau, was sofort ein Gegenmittel ist.
Das Gegengift quasi.
Das Gegengift, genau das. Und das macht natürlich Sinn, das ja niederschwellig anzubieten. Also idealerweise hat jede Person, die Opiate konsumiert, die Möglichkeit, auch dann dazu reagieren. Vielleicht nicht bei sich selber, sondern bei anderen. Aber wichtig sind eben auch die Strukturen, die sowas ermöglichen. Ja, also Beratungsstellen, Anlaufstellen, insbesondere für Menschen ohne festen Wohnsinn, Obdachlosigkeit, Geflüchtete, ja, Personen, die einfach noch nicht gut in den oder nicht mehr in den Versorgungsstrukturen drin sind. Das ist die hauptvulnerable Zielgruppe, die dann eben von Überdosierung auch gefährdet ist.
Gibt es denn etwas in Ihren Augen, was man tun könnte, um einer potenziell aufkommenden Welle von synthetischen Opioiden auch hier in Europa, um dem irgendwie entgegenzuwirken? Ich meine, wo ein Markt ist, wird da meistens auch bespielt, aber was kann man denn da tun?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also aus medizinischer Sicht wäre natürlich da eine kontrollierte Abgabe zu diskutieren. Ja, dann hätte ich sozusagen gesichert Substanzen, wo die Endkonsument, Konsumentin weiß, was sie nimmt, wie viel sie nimmt. Das ist aus verschiedenen Gründen, stand jetzt nicht realistisch, aber was es eben gibt, sind Substitutionsangebote, eben um schon Schwerstabhängige dann in Substitution zu bringen, um eben diese ganzen Risiken zu minimieren. Und das funktioniert relativ gut. Da gibt es in Deutschland auch eine zunehmende Entwicklung, dass man man sogenannte Originalstoffsubstitution verwendet. Also die Leute bekommen Diazethylmorphin, das ist Heroin, das ist was in den Schweiz seit über 20 Jahren etabliert ist. Und das funktioniert gut, weil es schon eine Tendenz gibt, dass die Menschen immer wieder zu dem Originalstoff zurückgehen. Ja? Und auch bei Polamidon-Substitution dann anfangen, Beikonsum zu haben, weil eben Polamidon nicht ganz so die Wirkung hat wie jetzt Heroin, was die Menschen dann suchen. Ja? Mhm. Das wäre aus einer Präventionsstrategie, kann es sinnvoll sein, sich dann den Bedürfnissen der Konsumentinnen zu richten.
Und wäre es in Ihren Augen ein sinnvolles Instrument, auch zu sagen, man ist restriktiver bei der Verschreibung von Opioiden? Oder sagen Sie, nee, das ist einfach ein zusätzlicher illegaler Markt, der sich da versucht, seinen Weg zu bahnen und der wird auch seinen Weg finden, egal wie viel wir hier wirklich medizinisch induziert verschreiben?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass Schmerzen suffizient behandelt werden. Das sollte so sein, aber wichtig ist eben eine Aufklärung darüber und das, was wir auch immer wieder merken, Substanzen werden relativ leicht verschrieben. Es ist aber auch eben wichtig, dass dann nachverfolgt wird, dass sie eben wieder auch ordentlich abgesetzt werden. Ja, dass die Leute da begleitet werden, dass es eben passend einen Termin gibt in x Tagen, x Wochen, um dann eben zu gucken, dass die Menschen von diesen opiathaltigen Schmerzen auch wieder wegkommen. Und das ist sicherlich was, wo eine ärztliche Verantwortlichkeit da ist.
Lukas Rödiger, danke schön für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Lukas Rödiger. Er ist Arzt und arbeitet in der psychiatrischen Suchtambulanz der Charité am Campus Mitte. Forscht außerdem in der Arbeitsgruppe Recreational Drugs zu Freizeitdrogen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.